don't need no education. We don't need no thought control.
Leben lernen.
Leben lernen. Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeyer
und Benedikt Weingartner.
Liebe Elsbeth, ich grüße dich.
Grüß dich, Benedikt.
Elsbeth, du warst ja viele Jahre, Jahrzehnte kann man sogar sagen, Germanistik, also Deutschlehrerin. Und im Deutschunterricht steht, oder grundsätzlich steht natürlich Lesen im Vordergrund. Ich möchte heute die Frage stellen, was lernen wir eigentlich durchs Lesen? Also unser Leben besteht ja vielleicht mehr oder weniger aus Lesen. Es ist ein ganz wichtiger Bestandteil in unserem Leben, in unserem Alltag, wie wir leben. Also ganz konkret die Frage, was lernen wir durchs Lesen?
Ich bin natürlich eine Freundin des Lesens, weil es mich auch selbst mein Leben lang begleitet hat. Also ich war eine sogenannte Leserin, eine Vielleserin, eine Bücherfresserin, kann man auch sagen, und habe meine Bildung, wenn mich jemand fragt, woher hast du deine Bildung, dann habe ich sie vom Lesen. Jetzt bin ich da möglicherweise auch einseitig, aber für mich ist das Lesen so wichtig, weil man dabei derartig viel lernen kann. Alleine die Erfahrung, wie viel es auf der Welt zu entdecken gibt, was ganz anders ist als meine Welt. Wie sehr Menschen auf dieser Welt auch ganz anders leben, ganz anders denken, das ist so ein Aspekt. Die Horizonterweiterung. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, heute kommen die Kinder durch die Eltern sowieso in der ganzen Welt herum. Halt nicht alle. Aber doch, viele schon. Das war ja bei mir nicht der Fall. Ich kannte ja nur meine kleinbürgerliche Welt. Da war das natürlich das Lesen eine totale Erweiterung. Aber man lernt auch, finde ich, also das war für mich so wichtig, man lernt so viel über sich selbst, weil man sich beim Lesen ja in unterschiedliche Personen hineinversetzen kann, mit denen mitleben kann, überlegen, warum reagiert der so und nicht so, und auf diese Weise auch sozusagen den psychologischen Hintergrund, den man so sich anlernt, den man so automatisch lernt, dort, wo man hineingeboren wurde, erweitert. Also könnte man auch hochtrabend sagen, Lesen macht tolerant. Natürlich, es gibt auch, also meine Schülerinnen und Schüler, vor allem die Jüngeren, haben auch sehr die fantastischen Welten geliebt. Also sich sozusagen wegzubeamen von der Realität und hineinzutauchen. Und wenn das natürlich auch dann auf eine ein bisschen qualitativ hochstehende Weise gemacht wird, hat das auch einen Lerneffekt bei den Kindern. Natürlich kommt das, was Eltern immer wieder sagen, mein Kind soll lesen, und viele Deutschlehrer sagen das auch, lies, damit du besser Deutsch lernst und damit du in der Rechtschreibung besser wirst. Da habe ich ja immer einen kleinen Widerstand, weil ich nicht nur die Erfahrung gemacht habe, sondern dann auch nachgelesen habe diesbezüglich. Wenn man intensiv liest, kriegt man nicht automatisch die Rechtschreibung mit. Also so. Ja, aber ich möchte jetzt da nicht dahin reden, weil ich natürlich vieles aufzeigen kann, was am Lesen so wichtig ist. Einiges habe ich halt jetzt so wie Schlagwörter in den Raum gestellt, aber du magst da sicher was jetzt dazu sagen.
Natürlich. Also Lesen ist für mich auch ganz ein wichtiger Faktor in meinem Leben. Also ich würde grundsätzlich auch sagen, dass mein Alltag eben, ich habe es ja auch einleitend deswegen so in die Richtung auch gesagt, aus Lesen besteht. Das ist ein wesentlicher Teil meiner Arbeit. Die Frage, die ich mir aber dann anknüpfend daran stelle, ist das wirklich so allgemein und trifft es zu? Trifft es vielleicht auch auf junge Menschen, wie sie heute aufwachsen, zu? Und ich denke, wir werden sicher anschauen, was sind die Faktoren, was wir oft dann gar nicht sagen, wenn wir sagen, ja, Lesen ist so wichtig und wir lesen, ist auch die Frage, was wir lesen. Also, weil du gerade gesagt hast, deine SchülerInnen haben dann Fantasy-Bücher gelesen und sind da eingetaucht. Und wir wissen ja, was da auch für Hypes gegeben hat. Also wenn ich denke an Harry Potter und jeder musste das lesen. Und dann kommt eh gleich ein Aber, weil dann gab es ja auch die Audiovisualisierung in Form des Films oder der Filme. Und da passiert ja auch etwas in Konkurrenz. Wenn ich jetzt mich persönlich noch einmal anschaue, was ich lese, dann muss ich sagen, ich finde es aktuell, heute eher schade, dass ich relativ wenig Romane lese, also wirklich wenig Literatur.
Belletristik,
weil mir dazu dann oft die Zeit oder das Dranbleiben fehlt und ich einfach durch das vielfältige, unterschiedliche Lesen, Fachliteratur dann sehr switche und nicht jetzt die Zeit habe, mehrere Stunden, mehrere Tage in einem Buch zu versinken und dran zu bleiben. Ich würde es gern, mich mittragen zu lassen, die Gedankenwelt und wir beschreiben das ja, was das Lesen auch auslöst. Also eben, mir fällt jetzt gerade nicht ein, Lesen ist eine Erfahrung im Kopf, ein Erleben im Kopf und das zulassen und das hat ja wunderbare Erfahrungen. Also das ist zum Beispiel etwas, wo ich gerade merke in meiner Wahrnehmung und in meinem Leben, dass ich gern dafür mehr Zeit hätte.
Mhm. Ja, wir haben eben noch nicht differenziert, was du jetzt getan hast. Lesen per se ist schon wichtig, egal was man liest, sozusagen. Da ist eben die Frage, die, glaube ich, gar nicht so diskutiert werden muss, was ist der Sinn generell des Lesens? Da kann man nur bedauern, dass es so viele Menschen gibt, das zeigen ja auch die PISA-Studien, die Lesekompetenz immer testen, wonach viele Menschen wenig Sinn erfassend lesen. Mhm. Ja, sie lesen zwar, was notwendig ist, oder schauen in die Zeitung hinein oder ein Comic mit Bildern oder so irgendwie, aber die Frage ist, wie tief geht Lesen?
Mhm.
Jetzt einmal, das ist dasselbe bei einem Sachtext wie bei einem Roman. Das ist jetzt einmal noch unabhängig von dem. Aber trotzdem gibt es natürlich Qualitätsunterschiede. Wie sehr fordert mich ein Text, egal welcher Art er ist, wie sehr fordert er mich? Wie sehr reicht es, wenn ich so drüber fliege, weil er mir auch so leicht angeboten wird, wie in Printmedien, die nicht so viel Denken verlangen. Also wie viel Denken, wie viel Reflexion, wie viel Analyse,
wie viel Konzentration.
Und Konzentration braucht es. Mhm. Ja? Und da ist natürlich dann schon auch wieder eine Aufgabe, wo lernt man das?
Mhm.
Ja, wo lernt man das? Ich meine, ich habe es nicht in der Schule gelernt. Ich habe es so gelernt, einfach durch das viele, viele, viele Lesen und hineinfallen in, wie du zuerst geschildert hast, Und dann wächst auch das Verständnis mit der Zeit, auch bei Sachtexten. Aber wie gesagt, das muss man, da muss man schon Unterschiede machen. Denn eins ist ja wohl klar, dass Lesen ein wesentlicher Grundpfeiler von Bildung ist. Mhm. Und dass man mit der Zeit sehr gut unterscheiden lernen können sollte, qualitätsvolle Texte und unseriöse oder seichte oder nur Klischees bedingende Texte, ja, mhm. die man dann auch Trivialliteratur nennt, so wie diese vielen Basteiromane und so diese Heftelromane.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber gibt es die überhaupt noch, frage ich mich.
Die nächste Frage zum Lesen, die hier hereinkommt, ist, wie viel von der Qualität des Lesens bleibt erhalten, wenn wir mehr Bilder schauen? Mhm. Also wenn wir Filme schauen oder...
Ich denke, das ist ein ganz großes Thema. Und die jungen Generationen wachsen ja damit auf. Ich würde das noch zurücksetzen, weil ich denke, das ist eine Entwicklung, die auch ein Teil unserer Realität ist und vielleicht auch unserer Zukunft, also gerade das Audiovisuelle. Aber noch einmal zum Lesen zurück. Die Frage ist schon auch, was verstehen wir unter Lesen und wie lesen wir? Also wie sieht das individuelle Lesen aus? Und welchen Anspruch haben wir auch, wenn wir etwas lesen? Und ich fand es spannend, also eine Beobachtung, die ich öfter gemacht habe. Das heißt, ich habe öfter beobachtet, dass ich Lesen manchmal auch, nicht jetzt im abwertenden Sinn, anstrengend finde. Und vielleicht auch länger brauche zum Lesen, als wie ich so beobachte andere. Aber warum? Weil mein Anspruch, das, was ich lese, zu verstehen und auch vielleicht das zu verstehen, was zwischen den Zeilen steht, was auch dahinter steht, relativ groß ist. Das heißt, ich kann zum Beispiel nicht einen Text lesen und da ist ein Fremdwort oder ein Wort in einem Sprachgebrauch, den ich nicht kenne, ich kann da nicht drüber lesen. Ich kann das nicht stehen lassen, sondern ich habe eigentlich gar keine Wahl, ich will es verstehen, was ich lese. Also das ist mein Anspruch. Oder ich lese zum Beispiel einen Text und kann jetzt ruhig auch Belletristik sein und da wird etwas beschrieben, eine Situation oder eine Region oder ein Sachverhalt und ich kenne diese Region oder den Sachverhalt nicht, dann würde ich mich auch damit beschäftigen wollen, um zu verstehen, was da passiert und in welchem Setting und in welchem Zusammenhang.
Genau.
Wenn mir der Text es nicht ohnehin liefert.
Ja. Ja, du bist halt ein Prototyp eines wissbegierigen Menschen. Die Frage schließt sich ja auch dann an. Ich kann mich ja mit dem sehr gut identifizieren, weil ich auch so war. Und wenn mir manchmal ein Absatz weggerutscht ist, weil ich halt nicht ganz konzentriert war, dann muss ich ihn nochmal lesen.
So ist es, genau.
Und manchmal brauche ich lang für ein Buch, weil ich so viel zweimal lesen muss, weil ich es nicht ganz verstanden habe oder mitgekriegt. Das ist schon so ein Kennzeichen auch dieser Generation von Menschen, die ihre Wissbegierde mit dem Lesen auch gesättigt haben oder versucht haben zu sättigen.
Ich schmunzle gerade, weil es ist auch so ein Zwang. Also es ist nicht nur beim Lesen, es passiert zum Beispiel auch bei Filmen. Wenn ich Filme schaue, dadurch, dass ich größtenteils ja on-demand schaue, also nicht linear, und wenn ich linear schaue, die Technik ermöglicht, ich kann zurückspulen. Ja? Und wenn zum Beispiel bei einem Dialog in einem Film einer nuschelt oder etwas nicht ganz klar anspricht und ich verstehe es nicht, oder weil es halt in einer anderen Sprache ist, dann spule ich zurück. Also ich kann nicht darüber hinweggehen, etwas nicht zu verstehen. Das würde in mir das Gefühl geben, okay, wenn ich mich damit beschäftige, dann möchte ich es genau wissen. Aber natürlich kann man nie alles erfassen. Und insofern finde ich es faszinierend, wenn mir dann Menschen erzählen, sie haben das gelesen, auch wenn es zum Beispiel dann so populärwissenschaftliche Dinge sind, die ja dann oft etwas andeuten oder etwas Großes zusammenfassen, inwieweit sie wirklich darin versunken sind, weil das wäre für mich dann auch doch zu kompliziert, um da einfach drüber hinwegzugehen.
Das ist ja für mich eine ganz große Frage, auch als Deutschlehrerin immer gewesen. In den ersten Jahren als Deutschlehrerin war es für mich selbstverständlich, wenn es sowas gab wie einen Auftrag. Wir beschäftigen uns jetzt mit diesem Buch und jetzt bis nächste Woche. Schaut bitte, dass ihr die Seiten bis von 1 bis 25 lest. Ne? Und der Gedanke ist mir gar nicht gekommen, dass gelesen nicht gleich gelesen ist.
Ja.
Weil ich dachte, jetzt haben Sie die 25 Seiten gelesen.
Das heißt, Sie wissen, was da drin steht. Genau.
Und im Laufe der Jahre ist es ja natürlich auch immer diesbezüglich auch schlimmer geworden, dass die Fragen gar nicht mehr gestellt werden. Ja? Also was ist passiert oder was passiert, wenn Menschen lesen und sich gar nicht diese vielen Fragen stellen, die du dir zum Beispiel stellst oder ich mir, oder die dann auch gar nicht so genau wissen, was sie gelesen haben, sprich sinnerfassendes Lesen. Das kommt ja alles zutage bei den Untersuchungen, die man macht. Ja? Sowohl PISA als auch andere. Also zum Lesen gibt es ja nicht umsonst so viele auch Tests, die Lehrerinnen in der Schule machen müssen, weil natürlich auch man weiß jetzt von der Bildungsforschung her, wie wichtig der gute Umgang mit Texten ist. Ja? Also das Visuelle kommt dann erst nachher dazu. Und daher habe auch ich von selber begonnen, also ich musste da ganz weit heruntersteigen, weil ich dachte, jetzt haben wir das gelesen und jetzt können wir mal versuchen, diese Person zu beschreiben. Mhm. Ja, nimmst du die Person A und beschreibst ihr das Kind von der Person und beschreibst ihr und so in Gruppen aufgeteilt. Und da bin ich eben draufgekommen, dass das oft eine Überforderung war, weil die überhaupt nicht so genau wissen, weil sie dann auch sagen, das habe ich gar nicht so genau gelesen. Was meinen Sie da? Also ich musste da auch meine Didaktik ganz verändern, der Umgang mit Lesen, dass ich eigentlich die Fragen gestellt habe, die sich die Kinder und Jugendlichen eigentlich selber hätten stellen sollen. Ja? Und habe dann viel kleinschrittig auch gearbeitet. Und das finde ich sowieso wichtig im Unterricht. Kein einziger Text wurde einfach gelesen, sondern es gab dann immer auch zu Texten sozusagen Arbeitsaufträge. Und da mussten sie immer wieder nachlesen. Oder mir ist es oft passiert, dass ich gesagt habe, was weiß ich, zum Beispiel das Thema der sensible Mann oder die wilde Frau, also das habe ich so gern gegenübergestellt. Und da gibt es drei Werke hier und drei Werke hier. Und das wollten sie dann immer schon zum Schulschluss haben, was wir im nächsten Jahr lesen müssen. Habe ich auch gemacht. Und wenn wir das dann besprochen haben, dann haben wir gesagt, das ist schon wieder so lange her, ich weiß gar nicht mehr, was da überhaupt steht und so. Also ich habe wieder alles vergessen. Das war ganz wichtig, intensive Auseinandersetzung von meiner Seite und zwar ganz von vorne, ja, ganz von vorne, allein die Zusammenfassung, worum geht es da, wer kommt da vor, also dass man das auch noch einmal erklären muss.
So. Aber das beschreibt ja das, was ich vorher auch gemeint habe, wie konzentriert, wie intensiv ich einen Text lese, hat natürlich auch eine Auswirkung auf das, was ich behalte. Also wenn ich einen Zeitungsartikel lese und ich überfliege den, weil ohnehin mit Überschrift, mit Headline, mit Unterüberschrift
und Bild vielleicht
und Bild und vielleicht sogar noch Heraushebungen im Text selber mit Zwischenüberschriften, wird das schon sehr mir so präsentiert, dass quasi die wichtigste Information mir schon entgegenspringt und ich muss nicht den Text lesen und selber herausfiltern, wo ist der wesentliche und der wichtige Inhalt oder die Information und dadurch behalte ich es dann mehr. Und das macht halt dann schon einen ganz, ganz großen Unterschied. Umgekehrt kann man natürlich auch sagen, wir lesen so viel, und wir sind in unserer visuellen Wahrnehmung und auch durch das Lesen so berieselt und so überfordert, dass wir dann eigentlich gar nicht mehr alles konzentriert wahrnehmen können und vielleicht auch nicht wollen. Und ich beschreibe eine Erfahrung, vielleicht hast du die auch schon gemacht, wenn man jetzt einfach nur Kurznachrichten, wenn man jetzt einfach denkt, man tauscht WhatsApp-Nachrichten aus und ist da jetzt bezüglich einer Dinge oder klärt etwas oder spricht etwas ab. Und hin und wieder ertappe ich mich dann tatsächlich auch, dass ich etwas gelesen habe und vielleicht auch nur eine Nachricht, die aus ein, zwei Sätzen besteht und vielleicht sogar etwas missverstanden habe, weil ich es so vielleicht so gelesen habe, wie ich es lesen wollte oder es überflogen habe oder nicht ganz konzentriert war und den Sinn dieser Nachricht gar nicht so erfasst habe, der vielleicht da drinnen steht. Mhm. Und das finde ich extrem spannend, diese Wahrnehmung.
Ja, und so geht es natürlich auch den jungen Menschen und ich glaube auch den Erwachsenen. Bist du nicht, Benedikt, auch oft überrascht, wenn du auf der einen Seite die Ergebnisse der Bildungsforschung hörst und liest und wenn du auf der anderen Seite diese unglaubliche Fülle an Neuerscheinungen auf dem Buchsektor siehst, ich bin immer ganz überrascht und denke mir, okay, es wird bedauert, die Menschen lesen nichts mehr, sie kommen auch gar nicht mehr so richtig mit, also der Prozentsatz ist sehr hoch von jenen, die nicht so sinnerfassend lesen und trotzdem werden unglaublich viele und viel mehr als früher Bücher verkauft. Mhm. Das ist für mich ein Phänomen, wo ich dann nachdenke, werden die dann gelesen oder werden die nur in eine Bibliothek gestellt und angeschaut oder werden die nur hergeschenkt? Und wie viel Prozent der gekauften Bücher werden auch tatsächlich so gelesen, dass man nachher auch weiß, was drinnen gestanden ist.
Das ist ein guter Punkt. Das ist wirklich ein guter Punkt. Das klingt jetzt vielleicht zu arrogant, so ist es aber nicht gemeint. Aber ich denke mir, dass oft, wenn Menschen mir erzählen, dass sie gerade dieses Buch gelesen haben und ich dann ganz gespannt bin, auch zu merken, und was war die Erkenntnis? Und da kommt dann oft vielleicht gar nicht so viel. Oder es hat keine Auswirkung im Weiterdenken. Also, dass es dann auch relevant ist.
Also, das ist schon sehr interessant, weil ich da sehr viel mir überlegt habe mit meinen vielen, vielen, vielen SchülerInnen, die ich hatte. Und mich dann auch, also das war so immer mein Ziel, dass das Lesen auch irgendwie eine Erkenntnis bringen muss, so wie du jetzt gesagt hast, weil warum lese ich dann? Ja? Es braucht auch eine Erkenntnis und da habe ich mir viel einfallen lassen. Und zum Beispiel, wenn ich bei einem Text, und ich würde jetzt sagen, kann auch ein Sachtext sein, dann die Aufgabe deinen Kindern stelle, such dir aus diesem Text je nachdem wie groß er ist, einen oder drei Sätze aus, die für dich ganz besonders wichtig oder bedeutsam sind. Dann ist es nicht nur interessant, welche Sätze diese jungen Menschen dann wählen, sondern da sie auch dann dazu schreiben, warum das bedeutsam für sie ist, werden sie auch angeleitet, eine Erkenntnis zu finden. Weißt du, und es war mir dann eigentlich wurscht, wenn meine zum Beispiel leseschwachen SchülerInnen natürlich die bedeutsamen Sätze am Anfang dieses Textes gefunden haben, weil sie vielleicht gar nicht alles gelesen haben. Ja. Aber das, was sie gelesen haben, mussten sie überdenken. Oder weil sie, wenn ich mir etwas aussuchen muss, was mir bedeutsam war, und dann auch erklären muss, warum das bedeutsam war, dann ist Auseinandersetzung erfolgt. Ja, so. Ich habe ja ein wirklich schönes, ich würde sagen liebevolles Beispiel. Meine Schwiegermutter, die mit 100 Jahren verstorben ist, für die war so als einfache Arbeiterbürger, war Bildung was ganz Wichtiges und war das Lesen damit so wichtig. Und die hat noch mit 95, 98 Jahren jeden Tag, weil sie das ihr Leben lang gemacht hat, gelesen. Und als wir sie im Krankenhaus besucht haben, hat sie gerade gelesen von Dostojewski, den Großinquisitor. Ja? Und das finde ich so lieb, weil sie mit 100%iger Sicherheit nicht wusste, was sie liest. Ja? Aber sie hat gelesen, das war für sie so wichtig. Und darum denke ich, also nicht darum, sondern ich denke, dass nicht nur das Lesen per se wichtig ist, sondern dass auch die Anregung zumindest von Schulseite her immer wieder kommen muss, der Auseinandersetzung. Was hast du da gelesen? Wie verhält sich diese Person, wenn du vergleichst in deiner Welt? Was ist dir fremd? Oder, weiß ich, auch kreative Methoden. Sie haben dann 4 Szenen aus einem Kinderroman, zum Beispiel Superhenne Hanna oder was immer wir gelesen haben, 4 Szenen ausgesucht, die ihnen wichtig waren und die dann aufgestellt und mit Handy fotografiert, zum Beispiel. Ja, sowas ist ihnen dann auch lustig und gleichzeitig setzen sie sich mit dem Text auseinander. Also, Lesen ist schon sehr vielfältig. Zuerst muss man es mal können.
Eben. Und das, was du ja beschreibst in der Schule mit den unterschiedlichen Methoden und Arbeitsaufträgen, ist natürlich ein bewusstes Heranführen, Lesen zu lernen, Lesen zu trainieren, unterschiedliche Aspekte, auch zu lernen, wie ich mit Texten umgehe, mit unterschiedlichen Texten.
Und nachzudenken darüber.
Und nachzudenken, sie zu erfassen, eben genau dieses Wort, sinnerfassendes Lesen, tatsächlich umzusetzen. Aber wenn wir uns anschauen und wenn wir eben die Frage stellen, was lernen wir durchs Lesen, was sind die unterschiedlichen Aspekte? Was lernen wir durchs Lesen? Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sollten eine Überzeugungsarbeit jetzt leisten und Menschen zum Lesen motivieren, was lernen wir durchs Lesen?
Ja, ich möchte jetzt nicht sagen alles. Das kann man nicht sagen. Aber wir haben schon so viel geredet über die Schlüsselqualifikationen, die man in der Schule lernen soll. Und die lernt man eigentlich alle auch durchs Lesen. Man lernt durchs Lesen, sich auseinanderzusetzen mit anderem, mit Fremdem. Genauer kennenzulernen, das Fremde. Ja? Ist ein Unterschied, ob ich nur auf der Straße verschleierte Frauen sehe oder ob ich in einem Roman die Geschichte mitkriege, wie es sich als verschleierte Frau in dem Land lebt, wo alle verschleiert sind. Mhm. Und das ist, also man lernt Umgang mit Fremden, mit anderen. Das ist für mich ganz ein wichtiger Aspekt. Also man könnte dann so Perspektivenwechsel, weil Menschen unterschiedlich denken. Man lernt, also ich kann da jetzt endlos weiterreden, man lernt Sozialkompetenz, weil man vielleicht Mitgefühl entwickelt.
Also Empathie.
Empathie, ja, wenn man einmal mitkriegt, wie der Zucker, wo der herkommt, und man liest zum Beispiel den Roman Amigo, ich singe im Herzen, und man liest über den Missbrauch von Coca-Blättern, die man den Arbeitern gibt, damit sie noch viel mehr und länger durchhalten. Das ist schon was. Ja, da lernt man schon was. Und das lernt man auch, finde ich, vielleicht ist das dann der nächste Aspekt, den wir besprechen, viel mehr als in einem Film.
Mhm.
Weil beim Lesen ja die eigenen Bilder im Kopf gemacht werden und entstehen ohne Vorgabe. Darum ist es auch so wichtig für Eltern, wenn sie sich überlegen, darf ich das einem Kind schon geben, ist das die passende Lektüre? Man kann mit dem Lesen wenig überfordern. Weil wenn das Kind eine Szene liest, von mir aus, ich nehme ein Extrem, wo Blut fließt, dann kann es im Kopf nur entwickeln, ein Bild, das es irgendwo her hat.
Das es schon kennt.
Wie das ist, wo Blut fließt. Und wenn es noch nie mit Gewalt konfrontiert war, wird es auch nicht schockiert sein, weil das noch kein Bild im Kopf ist. Während ein hingeknalltes Bild mit einem von mir aus blutüberströmten Kopf im Fernsehen oder in einem Kino ganz einfach was anderes mit dem Gehirn macht. Also das ist nur so.
Du hast vorher gesagt, es werden keine Vorgaben gemacht.
Ja.
In einer gewissen Weise natürlich schon, weil ja Szenen beschrieben werden. Aber wie
ja, aber
die Abstraktion, die Vorstellung dann passiert, das liegt dann bei mir.
Ja, also und für mich schon auch erwiesen. Also das ist in der Hirnforschung schon erwiesen. Ich kann jetzt nur das nicht zitieren, wenn wir da jetzt so reden, müsste ich erst nachforschen, dass das Gehirn ja selbst Bilder macht. Also Sprache ist ja die Übersetzung von Bildern.
Mhm.
Und Sprache erzeugt auch meine Bilder im Kopf, die da sind.
Meine Vorstellung.
Ja.
Für mich ist, was lernen wir durchs Lesen, schon ein wesentlicher Teil ist Wissensvermittlung.
Ja,
es ist, es wird gesprochenes Wort, es wird Denken ja verschriftlicht. Wir wissen auch, wenn wir selber etwas schreiben, ist es anders, wie wenn wir es nur sprechen. Man formuliert anders, man fasst die Wörter anders. Also es wird durch das Geschriebene, durch den Text und dann eben das Lesen auch mir die Möglichkeit gegeben, eben mein Wissen zu bereichern. Also wirklich diese Wissensvermittlung, die halt in Büchern, in Sachbüchern, in Artikeln und so weiter passiert.
Ja, und nicht zu vergessen, entschuldige, weil du das jetzt so direkt weiterführt, der Sprachschatz. Ich weiß nicht, wie oft du das schon erlebt hast. Ich habe das schon sehr oft erlebt, dass ich merkte, wow, der drückt oder die drückt in unglaublich treffender Weise das aus, was ich schon in meinem Kopf habe, was ich spüre, aber jetzt ist es ausgedrückt.
Ja.
Also und die Sprachschatzerweiterung.
Ja, der Wortschatz, wo man ja dann erweitert, also auch eigentlich Anregungen bekommt, ja, wie würde ich das ausdrücken, wie ist meine Sprachfähigkeit, habe ich dann die Worte.
Ja.
Wie kommt es zu den Worten? Also wirklich auch eine Sprachentwicklung.
Ja.
So wird es ja auch dann weitergegeben. Und dafür ist das Geschriebene, was ich dann lesen kann, hat ja auch den Vorteil, dass ich es immer wieder lesen kann. Das heißt, es liegt ja an mir, wie oft ich einen Satz, einen Absatz lese, um die Sprache zu verstehen, um eben einzelne Worte zu verstehen. Ja, dann ist für mich Lesen schon auch eben, wenn ich von der Wissensvermittlung ausgehe, aber grundsätzlich auch ein Training. Also ein kognitives Training, weil ich natürlich gefordert bin. Ich habe der Text ist ein Angebot, der vor mir liegt, und liegt an mir, was ich daraus mache. Nehme ich ihn an? Möchte ich ihn verstehen? Also das ist ja ein Angebot, das sich mir stellt, ob ich nur überfliege, ob ich ihn da liegen lasse oder ob ich ihn quasi auch in Dialog trete. Was möchte er mir sagen? Was steckt da dahinter? Höre ich da jetzt einfach eine Meinung, die jemand sagt, und das ist gut, oder eine Information, und so ähnlich wie bei einem Medikament der lange Beipackzettel, wo ich dann versuche herauszufinden, was will mir der Text sagen, was ist für mich relevant? Bleibt es bei dieser Relevanz, nur weil ich gerade eine Information brauche, oder lasse ich mich von zusätzlichen Informationen, die ich vielleicht gar nicht erwartet habe oder nicht kannte, dann weiterführen? Also auch diese Anregung, also wo dann viel mehr an Kognitivem passiert, was ich vielleicht gar nicht so nur erwartet habe.
Das finde ich einen sehr schönen Ausdruck von dir, Benedikt. Das nehme ich auch jetzt wieder auf in meinen Sprachschatz. Jeder Text ist ein Angebot an mich. Es gefällt mir sehr gut, wie du das, weil es ja auch so ist. Und es ist nicht ein Befehl, es ist ein Angebot. Und je nachdem, wie ich denke, bin ich zufrieden mit einem seichten Angebot. Oder, ja, also man wird, wenn man viel liest, automatisch anspruchsvoller, ja, mit der ewigen Geschichte, meinetwegen, wie sie in den Trivialromanen angeboten wird, mit der wilden Frau, die dann gezähmt wird durch eine entsprechende Erziehung, oder immer dieselbe Geschichte mit Seitensprung und Leiden, und was tut man dann? Irgendwann ist man davon übersättigt, ja, und möchte auch hinter die Dinge blicken und das Ganze tiefgründiger sehen. Und freilich, gerade in Romanen geht es immer wieder schon Jahrhunderte um dieselben Themen. Ja? Mhm. Wie finde ich mich in dieser Welt? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie kann ich bestehen unter unterschiedlichen Umständen? Aber das kann eben so oder so ausgedrückt werden. Ja.
Wobei ja dieses Lesen von, du sagst das jetzt, muss man gar nicht so bewerten, seichter Literatur.
Ja, es ist ein Fachausdruck.
Unterhaltender Literatur, aber hat natürlich auch für manche Menschen wahrscheinlich etwas Entspannendes. Also einfach auch, es passiert ja etwas. Wir wollen uns ja manchmal auch, das passiert ja auch, sollte ja vielleicht bei der Entspannung passieren, wir wollen ja auch bewusst abgelenkt werden. Das heißt, wenn ich einen Text lese, lasse ich mich ja dadurch, gehe ich halt mit oder ich werde abgelenkt, ich entspanne mich dabei. Also da sind ja die Erfahrungen individuell oder je nachdem, wie man mit Texten, welche Erfahrung man damit hat.
Das ist sicher auch ein Sinn des Lesens, dass man abtauchen kann in fremde Welten, sich auch wohlfühlen kann in anderen Welten und ein bisschen auch Abstand nehmen kann von der eigenen Problematik. Das ist sicher auch ein Sinn. Also ich will nicht Menschen verurteilen, die Trivialliteratur lesen. Das ist einfach ein Fachbegriff für Literatur, die heute die gängigen Klischees bedient. Ja, von der, was weiß ich, es ändert sich ja auch immer ein bisschen. Die brave, anständige Frau ist auch inzwischen schon ein bisschen anders. Oder die Widerständige ist auch anders geworden im Laufe der Jahrzehnte. Aber trotzdem, die jeweilig gängigen Klischees werden bedient. Und ja, warum nicht? Ja, aber wie gesagt, der belesene Mensch ist damit meistens dann nicht mehr zufrieden und sucht halt sozusagen anspruchsvoll im Sinn von vielfältiger, differenzierter, überraschender über Klischees hinausgehend.
Mhm. Ich meine, was du schon genannt hast, was ich auch finde, was man durchs Lesen lernt, ist ja, du hast vorher eben Empathie gesagt oder die Kreativität oder also auch in Fantasiewelt, man kriegt Anregungen und ja, und also letztendlich ist, das finde ich das Besondere auch beim Lesen, das Lesen, die Zeit, die ich für das Lesen brauche, die Zeit, die ich verwende dafür, liegt auch in meiner Hand. Es ist meine Geschwindigkeit, wie ich mit dem Text umgehe. Und wenn wir später vielleicht noch zur audiovisuellen, zum Film reden, da ist es ganz klar bestimmt, wie die Geschwindigkeit eines Films ist. Mhm. Aber beim Lesen ist es an mir, es ist dieses Angebot dieses Textes, wie ich, in welcher Geschwindigkeit ich lese, wie ich diese Buchstaben zu Worten forme, die Wörter zu Sätzen und die Sätze zu Absätzen und was ich daraus mache, liegt auch in meiner Hand. Das heißt, es ist sehr individuell, wie man liest, wie konzentriert man liest und man kann selbst auch die Geschwindigkeit bestimmen. Ja,
auch was man liest, außer es ist eine Hausübung.
Ja, ja.
Mir fällt da jetzt auf, das fällt mir jetzt gerade so ein, wie sehr das Lesen eigentlich eine individuelle Handlung ist, auch eine individuelle Bildung. Mhm. Wenn du auch uns Erwachsene anschaust, ja, mit dem Lesen kann ich mich selbst ganz alleine weiterbilden, ohne dass ich in eine Schule gehe, ohne dass mir wer andere was erzählt. Also Lesen ist eigentlich eine Möglichkeit, selbst sich mit dem zu beschäftigen, womit man sich gerne beschäftigt.
Wir lieben ja beide Zitate und Aussprüche und von Denkern.
Ja.
Und ich habe auch, was das Lesen anlangt, wieder etwas gesucht und geforscht und bin auf einige Sätze gestoßen.
Bin gespannt.
Du bist gespannt. Also zum Beispiel vom deutschen Philosophen Immanuel Kant im 18. Jahrhundert. Und er sagt einmal, Lesen ist Denken mit fremdem Gehirn.
Sehr schön.
Lesen ist Denken mit fremdem Gehirn. Das beschreibt ja auch das, was wir angedeutet haben, der Autor, der etwas beschreibt, der mir ja eine Horizonterweiterung anbietet, nämlich einen Blickwinkel. Du hast das vorher beschrieben, in andere Welten einzutauchen, also in Lebensrealitäten, die mir ja fremd sind. Und da habe ich die Chance, da hineinzuschlüpfen. Auch unterschiedlich natürlich von der Erzählform ist es. Ist es ein Bericht? Ist es eine Ich-Erzählung? Ist es ein Erlebnisroman oder in welcher Kategorie auch immer? Aber ich schlüpfe ja, der Autor bietet mir ja an,
Gehirn,
in eine andere Rolle zu schlüpfen.
Aber das hat natürlich dann schon einen Einfluss, oder müsste es haben, ja, einen Einfluss auf mein Gehirn. Ja, dass ich mit dem fremden Gehirn denke, mit dem Autor mitdenke, das hat dann natürlich einen Einfluss auf mich. Sonst ist es ja irgendwie verpufft. Ja. Sonst
ist klar, aber das ist die Auseinandersetzung. Ist auch die Frage, bin ich dann der Meinung?
Nein, das
ich
braucht nicht sein.
Weil es sind ja auch Vorgaben, es sind ja Denkmuster, die der Autor da beschreibt, hineinlegt. Vielleicht möchte mich der Autor ja nicht nur über etwas informieren, sondern auch durch seine Meinung
provozieren,
beeinflussen vielleicht sogar auch. Und es liegt ja dann da an mir, eben damit etwas zu machen, was ich will. Und ich habe noch ein zweites Zitat, das in eine ähnliche Richtung geht. Und das ist lustig, weil dieser Philosoph sich selber auch als Schüler von Immanuel Kant sieht und insofern ist das so in einer Denkrichtung, nämlich von Arthur Schopenhauer, der sagt, Lesen bedeutet mit einem anderen Denken. Und also das ist sehr ähnlich mit dem Gehirn und dann eben mit dem anderen Denken.
Ja, Das wird natürlich die viele Schülerinnen und Schüler nicht vom Stockerl hauen, diese Zitate. Ja. Aber sie sind natürlich wahr und sie zeigen auch die Bedeutsamkeit, die heute in nichts, die eigentlich dazu gewonnen hat, diese, weil die Welt ja globaler, kleiner geworden ist sozusagen, die Notwendigkeit viel größer, sich auch wirklich nicht nur zuerst mit dem Buch, aber sich nicht nur per Lesen mit anderen Welten auseinanderzusetzen, sondern heute sind wir durch die Entwicklungen unserer Welt, kann man fast sagen, ja gezwungen, uns mit anderem auseinanderzusetzen. Nicht? Und wenn man dann nicht nur panisch reagiert im Sinn von eine Mauer zu bauen um einen selbst herum und nichts heranzulassen, ist natürlich das Lesen eine totale Öffnung, ja, die es leichter macht, mit anderen mitzudenken.
Ja, und das ist die Frage, und das ist vielleicht jetzt eine provokative Unterstellung, ob nicht zunehmend auch die Tendenz darin besteht, das genau eben das abzulehnen. Also wenn ich jetzt ausgehe von Texten, die mir eine Information sind oder Texte, die mir etwas vermitteln, eine Nachricht überbringen, das ist ja natürlich der wesentliche Faktor, zum Beispiel bei E-Mails, früher Briefe, dass Information vermittelt worden ist, also Information oder dann vielleicht auch Meinung, eine Form der Kommunikation eben neben der verbalen. Und dann ist es aber schon, also für mich ist Lesen oder der Sinn des Lesens und das Lernen beim Lesen tatsächlich einfach schon wesentlich diese Auseinandersetzung. Das ja. Kennenlernen vom Neuen, die Anregung. Und ich schätze halt einfach wirklich dabei, dass es ständig auch verfügbar ist. Es ist ein, ja, und ich verwende noch einmal das Wort, es ist ein Angebot, es liegt an mir, wie ich es nütze.
Es ist halt noch einmal ein Unterschied, ob es sich um fiktive Texte handelt, also Belletristik, also Romane, literarische Ergüsse oder Werke, oder ob es sich um Sachtexte handelt, weil bei allen Arten von Sachtexten noch etwas dazukommt, was sonst nicht da ist. Das ist nämlich die Glaubwürdigkeitsfrage. Und da haben wir natürlich heute schon auch sehr verstärkte Probleme. Ja, auch diese Kritik an wissenschaftlichen Texten, wo man auch als ganz normaler Mensch sagen kann, ach, so ein Blödsinn, das glaube ich alles nicht. Es war früher sakrosankt. Es war auch sakrosankt, was geschrieben war. Ja? War schon Gott skripsi, skripsi. Also was geschrieben ist, war schon einmal von vornherein richtig. Das wissen wir schon lange, dass das nicht mehr so ist. Und was aus der Wissenschaft kam,
auch wie man, wenn du sagst, das was geschrieben war, ist richtig. Das ist ja auch schon längst überholt.
Längst,
was man früher gesagt hat, wenn es in der Zeitung steht, dann stimmt's.
Dann stimmt's. Ja, das ist auch nicht mehr so. Und was mich schon schmerzt, ja, das schmerzt mich und macht mich auch besorgt, diese schnelle, flapsige Kritik an wissenschaftlichen Texten. Ja, dass man so sagen kann, ach, Wissenschaft, was die schon schreiben, ja, so irgendwie. Das finde ich besorgniserregend, weil natürlich ist der wesentliche Kern der wissenschaftlichen Auseinandersetzung auch der Zweifel und dass man ein wissenschaftlicher Text bietet oftmals eine These an, ja, und sagt nicht, das ist jetzt das Richtige. Also es ist ein Wesen der Wissenschaft, dass sie nicht so schnell sagt, und das ist jetzt das einzig Wahre.
Was unglaublich ist und sich verändert hat in den letzten Jahrzehnten, ist natürlich auch die Verfügbarkeit.
Ja.
Meine, dank des Internets und dank auch der digitalen Möglichkeit, der digitalen Form. Und ich meine, auch mein Gebrauch hat sich ja sehr verändert. lebte ich früher mit vielen, vielen Büchern und habe gegiert nach Büchern, nach neuen Büchern. Und dann war es natürlich auch sehr gebunden an das eine Buch. Ist es heute die Fülle, aus der man schöpfen kann, aus der digital verfügbaren Information, Texten, aber eben auch Bücher. Aber trotzdem muss man natürlich kritisch sagen, die Kapazität meines Lesens hat sich ja trotzdem nicht verändert. Denn so wie ich heute einen Text lese, so konnte ich ihn auch früher lesen. Ob das in einem einzelnen Buch wäre oder heute in 5 oder 10 Büchern parallel. Und ich denke, da haben wir auch schon einen gewissen Trugschluss. Und das merkt man ja auch. Eine Bibliothek an sich bringt ja noch nicht das Wissen, die Information oder das Erlebnis. Und wenn wir zum Beispiel uns fragen, oft, es gibt ja dann oft auch so bei Steckbriefen die Frage, was ist dein Lieblingsbuch? Oder was liest du gerade? Mhm. Wo sich ja auch etwas ausdrückt. Und wenn wir uns die Frage stellen, was war ein wichtiges Buch, das du in den letzten Jahren gelesen hast? Was hat dich beeinflusst? Oder was ist dein Lieblingsbuch und warum? Finde ich das nach wie vor eine spannende Frage, die ich mir dann stelle, weil man oft dann ja auch sagt, sag mir, was du liest und ich sage dir, wer du bist.
Ja. Ich könnte das ja auch gar nicht so beantworten, weil ich leider Gottes, vielleicht ist das auch eine ganz schlechte Eigenschaft, aber ich lese meistens 3-4 Bücher gleichzeitig. Mhm. Ja, also das ist schon auch. Und habe auch immer im Nachkastl einen Stoß. Ja, oder früher bin ich nie irgendwo hingefahren ohne Bücher im Koffer. Aber das ist natürlich heute viel leichter, weil ich ja sehr vieles downloaden kann. Und die Frage, die ich schon, also ich tue auch mehr schauen als früher, das muss ich schon sagen. Und ich möchte schon noch kurz auf das kommen, was ist jetzt tatsächlich für ein Unterschied, ob ich ein Buch lese oder mir die Verfilmung anschaue. Mhm. Zum Beispiel die Kinder in unserem Umfeld, die müssen ein Buch lesen von der Schule und als Erster schauen sie, ob sie nicht eine Verfilmung finden könnten.
Und von vielen gibt es ja auch tatsächlich eine Verfilmung.
Gibt es in irgendeiner Form, ja. Und was man so diesen Kindern sagen kann, was ist der Mehrwert, wenn man dieses Buch liest und es eben nicht nur schaut?
Mhm. Ich meine, das ist ja ein spannender Punkt, den man dann auch oft hört, vor allem gerade bei diesen Serien, die Kult wurden und wo sie am Anfang das Buch gab und dann die Verfilmung. Und ich erinnere, dass dann viele auch gesagt haben und ich selber auch die Erfahrung gemacht habe, ja, das Buch hat, der Film ist dem Buch nicht gerecht geworden.
Ja, das ist ganz oft für mich so.
Weil natürlich das Buch ganz andere Dimensionen aufzeigt, obwohl es halt tatsächlich nur in Schwarz und Weiß, in Buchstaben, in Wörtern und Sätzen gezeigt hat. Ja,
ja, auch die Schülerinnen sagen oft, also mein Goldmund hat ganz anders ausgeschaut als der im Film, den möchte ich, also da bin ich enttäuscht. Ja? Mhm. Ich habe zum Beispiel neulich die verlorene Ehre der Katharina Blum angeschaut, wieder den Film, den alten Volker Schlöndorff-Film, und habe mir gedacht, na, es gibt schon Verfilmungen, die tatsächlich das Buch oder die Aussage des Romans sogar noch verschärfen. Mhm. Ja? Aber trotzdem ist es etwas anderes. Ja? Es geht um diese Bilder, finde ich. Hauptsächlich um die Bilder, die natürlich der Film dir schickt und die dich natürlich auch in gewisser Weise mehr ich will nicht das Wort manipulieren nehmen.
Aber ich würde sagen, berieseln.
Mehr berieseln, mehr beeinflussen, dir mehr Vorgaben machen. Also wenn man jetzt sagt, was fördert das Denken mehr, das Buch oder der Film, was fördert die Intelligenz mehr, das Buch oder der Film, was fördert die Fantasie mehr, das Buch oder der Film, ist immer die Antwort klar. Das Buch.
Ja, und das, und wenn man jetzt beim Bild bleibt, dann ist das Lesen, das Erzeugen von Bildern im Kopf und der Film zeigt mir auf dem Bildschirm das Bild.
Bilder.
Und ich sehe, wie ich sonst auch in der Wahrnehmung habe.
Ja.
Und da geht es halt darum, das zu verarbeiten, was ich sehe, das zu verarbeiten, was ich höre und es zusammenzusetzen.
Und mir und, selber die Worte dann zu bilden.
Und das ist eine audiovisuelle ja. Erfahrung
ja.
Und nicht diese Denkleistung, die natürlich beim Lesen passiert. Elsbeth, wenn wir zusammenfassen und
ja.
schauen und einfach noch einmal diese Frage, was lernen wir durchs Lesen? Also was sind für dich die wesentlichen Punkte?
Benedikt, habe ich es ja schon gesagt. Ich sag's. Also für mich ist Lesen sehr, sehr bildend. In vielfacher Hinsicht, sachlich, man je nachdem, welche Texte man liest, man erfährt viel, man lernt viel Neues, was man selber nicht kennt. Man kann sich auseinandersetzen mit fremden Welten, mit unterschiedlichsten Reaktionen von Menschen, also auch die Identitätsfindung und Bildung und Reflexion wird gefördert durch das Lesen, je nachdem, was man liest. Und man lernt Denken, man lernt Perspektivenwechsel, man lernt Selbst- und Sozialkompetenz. Was soll ich sagen? Lesen ist einfach wichtig. Für mich war das so ein schönes Thema, Benedikt, weil, vielleicht hast du es gemerkt, weil ich da auch energetisch voll da bin, weil das auch zu meiner Lebensgeschichte grundlegend dazugehört.
Ja, also ich finde auch das Lesen, man müsste ja mal vorstellen und die Gegenfrage stellen, wie wäre unser Leben ohne Lesen? Und das ist ja auch genauso wenig vorstellbar. Und ja, für mich ist Lesen wirklich auch lebenslanges Lernen. Also es begleitet mich und es ist, verwende noch einmal das Wort Angebot, und es liegt an mir, das zu nützen. Und wenn man die Frage stellt, was lernen wir durchs Lesen, liegt es letztlich auch an uns selber, was wir daraus machen, wie wir es nützen, was wir lesen, wie wir lesen. Und das ist einfach wirklich eine ganz tolle Chance.
Ich muss noch einen Satz sagen, Benedikt, bevor du bist schon am Abrunden, gell, und am Aufhören. Aber ich muss noch sagen, einwerfen den Gedanken, was muss am Lesen dran sein, wenn jede Diktatur, wurscht wo und wann, sich daran macht, zu zensurieren. Das Lesen einzuschränken bis hin zu den verbrannten Büchern, mhm. die nicht einmal mehr verkauft werden durften, nicht gelesen werden durften. Also bis hin zum Verbot von gewissen auch Sachtexten, von gewissen journalistischen Texten. Also Lesen muss wichtig sein, sonst wäre es nicht Regierungen, die nicht liberal sind, nicht so wichtig sein, da einzugreifen. Das wollte ich auch noch hereinbringen.
Ja, und Lesen.
Es macht frei. Man muss ja sagen, Lesen macht, das haben wir noch nicht so gesagt, Lesen macht auch sehr frei im Kopf und im Leben und überhaupt.
Gut, finde ich gut. Schönes Schlusswort. Elsbeth, ich danke dir.
Danke, Benedikt.